Make It Real, der Immobilienpodcast. Wir stellen hier außergewöhnliche Immobilienprojekte vor, die eine eigene Strahlkraft besitzen und so besonders in sich sind. Ob Neubauprojekte oder Revitalisierung, Wohnimmobilie, Gewerbe, Hotel, Retail oder Logistik, wie auch Vorhaben von ganzen Städten und Gebieten, die einen großen Impact, eine gewaltige Wirkung auf unser Leben haben und unseren Städten ein neues Gesicht schenken. Gastgeber sind Alexander Schmid, Gründer der Real Estate Lounge, eines der größten Netzwerke der Immobilienbranche, und Felix Hild, Gründer von Brand Estates, die bekannt sind für maßgeschneidertes Marketing für Neubauprojekte und Immobilienunternehmen. Willkommen bei Make It Real, dem Immobilienpodcast über Ideen und Projekte und deren Entwickler, Visionäre, die unsere Städte verändern. Folge diesem Podcast für alles rund um das Thema Immobilie.
Heute direkt von der Expo Real. Nach vielen Gesprächen auf der Expo haben wir exemplarisch 4 der interessantesten rausgesucht. So haben wir vom Uniprofessor bis Retail, Makler und Projektentwickler von Wohnungsbau bis hin zur Logistik, Make It Real heute mit Thomas Aigner von Aigner Immobilien direkt aus München, Professor Dr. Thomas Bayerle von Catella, Dr. Angelos Bernreuther von Kaufland und Professor Dr. Tobias Just von der renommierten Universität Regensburg. Wir begrüßen Professor Dr. Tobias Just von der renommierten Universität Regensburg.
So, wieder zurück auf der Expo. Ich sitze hier bei Professor Dr. Tobias Just, einer von den Professoren, die auf einer wirklichen Immobilienuniversität unterrichten und lehren. Hallo.
Hallo, freue mich dabei zu sein.
Super, ich finde es ganz interessant, heute hier neben Ihnen zu sitzen und Sie fragen zu können, was denn die Zukunft bringt auf dem Immobilienmarkt, weil Sie haben ja doch Einblick zu den Studierenden. Sagen die jetzt zum Beispiel alle, oh, hätte ich doch lieber Marketing studiert, weil es nicht so gut läuft, oder wie ist die Stimmung bei an der Universität?
Also die ganz jungen Studierenden, für die ist das die erste Krise, für die ist das die erste Abkühlung und die sind überrascht. Das trifft sozusagen die ganz Jungen, die in dem Vollzeitprogramm sind, aber es trifft auch diejenigen, die vielleicht ihren ersten Abschluss vor 5 Jahren gemacht haben und jetzt in der Weiterbildung sind. Auch für die ist das der erste Abschwung. Und den habe ich allen erzählt im ersten Semester, in der ersten Vorlesung, Immobilienwirtschaft ist zyklisch. Es gibt spezifische Risiken. In den letzten 10 Jahren wollte mir das keiner glauben von den Studierenden und jetzt merken sie, dass das stimmt. Insofern ist das eine Lehre und einige sind natürlich dadurch verunsichert. Aber eine der Kernaussagen, die mir danach immer wichtig ist, ist, anders als bei vielen anderen Branchen, kann man Immobilienrisiken eher managen, indem man eigenes Engagement reinbringt, indem man selber arbeitet, indem man selber Verträge verhandelt, dass man selber Facility-Management-Aufgaben vergibt, dass man sich damit beschäftigt. All das sind Dinge, die man zum Beispiel in der Aktienanlage, in der Anleihenanlage nicht kann. Da kann man nur nach KPIs gehen. In der Immobilienwirtschaft nicht. In der Immobilienwirtschaft haben wir diese KPIs, diese Key Performance Indicator, und dann fangen wir an zu arbeiten. Und das ist einer der Vorteile. Das heißt, die Studierenden lernen aktuell, echt zu arbeiten und nicht nur Excel zu schubsen.
Aber es sind ja doch also Einwirkungen, die jetzt man nicht wirklich kontrollieren kann auf den Markt.
Ja und nein. Natürlich kann man nicht alleine etwas gegen die Zinsänderungen tun. Man kann auch nicht etwas gegen Baukostensteigerungen tun. Aber man kann möglicherweise seinen Materialienmix neu zusammenstellen. Man kann möglicherweise sagen, an welcher Stelle habe ich möglicherweise Grund- und Bodenvorteile, indem ich günstiger kaufe. Man kann möglicherweise intensiver verhandeln bei der Verwalter- oder bei der Asset-Management-Vergabe. Das heißt, natürlich gibt es diese Makrotreiber, gegen die man nichts tun kann. Aber man ist ja nicht tatenlos. Und das ist etwas, was die Studierenden aktuell sozusagen ganz, ganz schnell, rasant, auch schmerzhaft lernen.
Sehr gut. Also sie lernen es und damit umzugehen, finde ich sehr gut.
Natürlich. Also man wird in seinem Berufsleben als Immobilienprofessional 3 oder 4 solcher Krisen durchmachen müssen. Vielleicht sogar 5, je nachdem, wie schnell diese Zyklen kommen. Wir hatten jetzt einen relativ langen Aufwärtszyklus. Und der ist ungewohnt, ne? Und der verleitet dafür, dass man natürlich glaubt, die Welt geht immer nur in eine Richtung. Aber wie gesagt, erste Vorlesung, erster Tag, Immobilienmärkte reagieren zyklisch. Und wir müssen uns darauf vorbereiten. Und das heißt, Risikopuffer schaffen, Eigenkapital verhandeln, nicht jedes Grundstück spekulativ betreiben. All das sind Dinge, die die Studierenden seit Jahren gelernt haben. Aber jetzt lernen sie sie sozusagen pathologisch, sozusagen am lebenden Objekt.
Sie haben auch einen ganz interessanten Ansatz, habe ich gelesen, über die Umnutzung der Gewerbeflächen zu Wohnraum, habe ich gelesen. Das wäre ja auch so eine agile Aktion, sozusagen irgendwie mehr Wohnraum zu schaffen.
Das ist ein wichtiges Thema. Wir haben in einem unserer Studiengänge geht es immer um Projektarbeiten. Die müssen also ein konkretes Projekt umbauen oder bauen. In den letzten Jahren haben wir zwei Dinge in den Mittelpunkt gestellt. Das eine ist, wie können wir aus Bestandsimmobilien neue Werte schaffen? Das kann Wohnen sein, muss aber nicht zwingend. Nicht jedes umgebaute Objekt muss in Wohnen münzen. Und vor allem ist es eine Mischnutzung, dass wir Risiken diversifizieren. Und das war bei fast allen Projektarbeiten ein Teil des Elements. Und beides wird uns über Jahrzehnte verfolgen, weil struktureller Wandel in der Wirtschaft bedeutet, dass wir aus Objekten, die wir gebaut haben, die für Jahrzehnte konzipiert sind, etwas schaffen müssen, was wieder Jahrzehnte bleiben kann, aber möglicherweise in einer anderen Struktur. Und dann sind Projektentwickler gefragt. Und dann sind es keine Neubauprojektentwickler, die gefragt sind, sondern Projektentwickler, die im Bestand Dinge verändern. Und das kann Wohnen sein, das ist im Moment ja ganz wichtig, dass wir Wohnungen schaffen. Aber das kann in 5 Jahren auch wieder was anderes sein, das weiß ich noch nicht mal, ne? Aber diese Agilität, die Sie ansprechen, die ist erheblich. Und die brauchen wir bei der Seite der Projektentwickler, auf Seiten der Finanzierer und Investoren, aber auch auf Seiten der Kommunen. Und deswegen ist ein Punkt, der mir immer wichtig ist, es wäre toll, wenn wir in unseren Programmen mehr auch von kommunaler Seite diese Öffnung für Ökonomie, für Technik hätten.
Okay, sehr gut. Sehr gutes Statement. Was haben Sie denn als Tipp an die Politik, wenn man jetzt irgendwie... Sie dürften einen Tipp an die Politik geben, was Sie hiermit machen und was könnte man ändern, um ja, den Aufschwung wiederherzustellen?
Man kriegt in der Politik nicht einfach einen Aufschwung hergestellt, aber man kann sozusagen die Grundlage dafür schaffen, dass es weniger rasant nach unten geht. Was muss man schaffen? Man muss die Angebotselastizität für Bauen hochhalten. Das bedeutet, dass wenn die Nachfrage reagiert, wir mit dem Angebot schnell reagieren können. Wie schafft man das? Wir müssen Transaktionen, wir müssen Grund und Boden, wir müssen Baukosten gering halten. Wir müssen schnelle Prozesse ermöglichen, wir müssen digitale Prozesse ermöglichen. Wir müssen sozusagen alles das, was wir an Reibungen im Genehmigungs- und Auftragsvergabeprozessen haben, das darf keine Reibung sein. Wenigstens dort muss es sozusagen funktionieren. Dann kommen immer noch Zinssteigerungen, Baukostensteigerungen als Last. Aber wir verlieren sozusagen nicht zusätzlichen Schwung. Wir brauchen wieder Expertise in den Bauämtern. Wir brauchen Leute, die Technik, Stadt und Ökonomie verstehen. Das heißt, hier brauchen wir eine Form von Qualifizierung, die Digitalisierung, Technik und Ökonomie umfasst. Wenn wir das aufgegleist bekommen, dann kriegen wir die aktuelle Problemlage nicht in den Griff, weil das ist etwas, was Jahre dauert. Aber wir sind bereiter für zukünftige Abschwünge. Wie gesagt, wir werden noch 2, 3 Abschwünge erleben und dafür brauchen wir eine Politik, die das heute schon adressiert.
Okay, also das gebe ich auf jeden Fall weiter. Und Ihre Studierenden, die wären ja eigentlich perfekt dafür geeignet, um auch in die Ämter zu gehen. Oder da wollen wahrscheinlich alle doch in die freie Wirtschaft, oder?
Es ist ja wie immer. Dann, wenn die Wirtschaft boomt, dann kann man in der privaten Wirtschaft Geld verdienen und dann geht es dorthin. Dann, wenn es der Wirtschaft vielleicht etwas schlechter geht, dann verspricht die öffentliche Hand manchmal die Sicherheit, die man sozusagen bei dem volatilen privatwirtschaftlichen Geschäft vermisst. Und dementsprechend ist das durchaus eine Chance, dass die öffentliche Hand, muss nicht ein Bauamt sein, es gibt viele andere spannende Tätigkeiten im Ministerium, wo man Bauexpertise, Wohnexpertise benötigt, dass man dort dieses Wissen einbringt. Wir hatten auch schon Studiengangsteilnehmer, die aus politischen Parteien, aus den wissenschaftlichen Stäben kamen. Auch das kann eine normale Tätigkeit sein, die in den Verhandlungen zwischen Kommune, Private, Finanzierer eine Balance herstellt, eine Balance des Know-hows.
Okay, das heißt also, wenn die Wirtschaft einen Abschwung hat, also wenn die Politik schlecht wirtschaftet, sagen wir so, und dadurch ein Abschwung entsteht, kriegen die doch bessere Leute in die Ämter.
Das ist sicherlich etwas verkürzt. Zunächst einmal, die Politik macht keinen Abschwung. Sie kann lediglich dafür sorgen, dass es milder wird. Sie kann dafür sorgen, dass wir schnell wieder rauskommen. Aber natürlich hat ein Stück Verantwortung auch die Wirtschaft zunächst einmal selbst. Dann muss man sagen, wir hatten Projektentwickler, die sind mit aggressiver Fremdfinanzierung reingegangen, die sind mit aggressiver Landankaufpreisen rangegangen, Und dann liegt ein Großteil der Verantwortung natürlich auch dort. Und auch dort brauchen wir Expertise im Risikomanagement und in der Kalkulation, wie gehe ich in die Zukunft. Deswegen ist das nicht einfach nur sozusagen eine Verlagerung von Verantwortung in die Politik. Ihr seid für den Abschwung maßgeblich. Dass man die Kenntnisse auf Augenhöhe bekommt, das ist durchaus eine Chance.
Okay, super. Ich bedanke mich für das Gespräch und bedanke mich auch dafür von der ganzen Immobilienwirtschaft, dass sie gute Studierenden herausbringen sozusagen, gute neue Projektentwickler und so weiter. Ja, vielen Dank und viel Spaß auf der Expo noch.
Herzlichen Dank.
Wir begrüßen Dr. Angelos Bernreuther von Kaufland.
Gut, Tag 2 auf der Expo. Hallo. Ja, wir haben viel erlebt, viel gesprochen. Meine Stimme ist noch ein bisschen belegt. Und ich habe hier einen ganz besonderen Gast, Herr Dr. Angelos Bernreuther von Kaufland. Hallo.
Hallo und schön, dass wir dabei sein dürfen.
Ja, super. Herr Bernreuther ist von Kaufland, also einer der Begehrten in der Branche sozusagen, die sehr expandieren europaweit, habe ich gesehen, in Polen auch hauptsächlich, also Deutschland und in Polen hauptsächlich. Die erste Frage wäre, also ich habe ein paar Videoaufnahmen gesehen von Ihnen. Sie sprechen unglaublich gutes British English. Woher kommt das? Haben Sie in England studiert? Oder?
Das liegt vielleicht daran, dass ich Bayer bin, aber Spaß beiseite. Ich bin bei Kaufland verantwortlich für Investor Relations und deswegen wirklich sehr international unterwegs. Und da ist Englisch einfach unerlässlich.
Okay, das ist also nicht irgendwo studiert, sondern wirklich alles ganz normales Schulenglisch. Wie auch immer, das ist ja auch nicht das Thema heute. Wir fragen ja hier auf der Expo, wie die Stimmung so ist. Wie ist denn die Stimmung bei Kaufland? Wie gesagt, sie expandieren im Vergleich zu anderen, die eigentlich doch eher abbauen und Leute entlassen und so weiter. Ist bei Ihnen genau das Gegenteil der Fall?
Das Thema ist sicherlich für die Real Estate-Branche momentan, dass wir in sehr herausfordernden Zeiten leben. Wir als Retailer sehen das Thema insbesondere im Food immer noch auf Expansion gestellt. Wir betreiben momentan 1500 Märkte in ganz Europa, vorrangig in Deutschland und 7 osteuropäischen Märkten. Und um mal eine Zahl zu geben, seit 2020 haben wir über 150 Märkte neu aufgemacht. Übrigens mehr als 100 davon als Revitalisierungsprojekte zusammen mit der Immobilienbranche. Und wir sehen, nach schwierigen Zeiten für die gesamte Assetklasse, gerade mit und nach Covid, dass hier ein neuer Zyklus beginnt und wir sind gerne Teil mit unserer Expansion für nachhaltige und zukunftsgerichtete Handelsimmobilien hier der ideale Partner zu sein.
Okay, also super. Sie sagen, Covid war schon irgendwie eine Herausforderung seinerzeit für Sie oder was war da,
Man kann ganz ehrlich sagen, wenn man die letzten Jahre betrachtet, gab es schon immer Rahmenbedingungen im Handel, die sich geändert haben. Eine der wichtigsten war sicherlich dabei die Digitalisierung und der Online-Handel und die Auswirkungen auf das stationäre Geschäft. Covid war für viele unserer Partner im Handel ein echter Test. Alles, was nicht systemrelevant war, wie wir im Sinne von Lebensmitteln und Nahversorgung, musste zwangsläufig sich neue Wege auch suchen. Und die gute Nachricht ist aber, wir haben gesehen, dass die Handelsimmobilienbranche diesen Test bestanden hat und dass wir nun zukunftsgerichtet auch in Revitalisierung und Neuausrichtungen von vielen, vielen Handelsimmobilien gehen können. Wir tun das von Kaufland in allen Handelslagen, in Shoppingcentern, Retailparks, in der Innenstadt und selbstverständlich auch für Standalone-Lagen und haben dies auch, wie gesagt, in mehr als 100 Revitalisierungsprojekten die letzten 3 Jahre bewiesen.
Und ist das dann nur innerstädtisch, nur urban in den großen Städten oder gehen Sie auch in die kleineren Städte oder Dörfer auch?
Das Gute ist, Nahversorgung braucht man auf dem Land wie in den Metropolen. Deswegen gehen wir mit flexiblen Konzepten in den Markt, sowohl für den ländlichen Bereich als auch in den Metropolen und den Quartierszentren. Unsere Konzepte beginnen für große Supermärkte, wie wir sie betreiben, mit 30.000 Artikeln im Schnitt bei 2.500 Quadratmeter Verkaufsfläche. Und wir belegen dabei sowohl Lagen in Stadtteilen wie auch im ländlichen Bereich.
Okay. Also Sie sind ja sehr positiv gestimmt so im Vergleich zu den letzten Gesprächen gestern, die ich hatte hier. Ja, gucken Sie positiv in die Zukunft.
Mit all den Herausforderungen muss man umgehen, aber wir von Kaufland sind sehr positiv gestimmt, was auch neue Flächen in der Zukunft angeht. Und dafür stehen wir europaweit bereit.
Wunderbar, ich bedanke mich, wünsche noch eine schöne Expo-Zeit und bis bald.
Wir bedanken uns, alles Gute.
Wir begrüßen Professor Dr. Thomas Bayerle von Catella.
So, wieder von der Expo, hallo. Ich habe hier Dr. Thomas Bayerle von Catella, eines der führenden Unternehmen in Europa, muss man sagen, in 12 Ländern. Sie korrigieren mich, wenn ich irgendwas Falsches sage, im Bereich Fondsmanagement und Projektentwicklung. Hallo, Herr Bayerle.
Grüß Gott aus München.
Sehr schön. Ich finde es ganz spannend, weil Herr Bayerle natürlich in unterschiedlichste Bereiche Einblick hat und den jetzigen Markt darstellen kann. Also ob das jetzt Büroimmobilien sind oder Wohnimmobilien oder auch das Thema Homeoffice etc. Sie können ja mal berichten, was Ihr Unternehmen macht und was interessant wäre, jetzt tiefer einzusteigen.
Also was Catella grundsätzlich macht, wir sind ja eine schwedisch basierte Investmentgruppe. Das heißt, es gibt die Family Office der Familie Gläsern und das sind wir quasi der Immobilienbereich. Investieren Geld, Eigenkapital der Familie, aber auch Fundraising durch Pensionskassen beispielsweise in Immobilienprojekte, pauschal formuliert. Die sind aufgeteilt in eine Vorlandschaft, sitzen in Berlin und in München die Kollegen. Und wir haben einen Projektentwicklungszweig, der sitzt in Deutschland in Düsseldorf, ansonsten in einigen Ländern. Und haben natürlich noch das Beratung- und Capital-Markets-Geschäft innerhalb Europas. Das heißt, wir sind eine sehr vielschichtige Geschichte. Nicht in jedem Stande wird es gleich angeboten. Aber dort, wo wir drin sind, an den Standorten, machen wir es, glaube ich, ganz gut. Sonst gäbe es uns schon so lange nicht mehr.
Okay, aber es ist ja Immobilien in jedem Bereich. Das heißt irgendwie, wir sind jetzt nicht nur in der Logistik oder nur im Wohnbau, sondern eben...
Also von der Diversifikation machen wir quasi in Anführungsstrichen alles außer Hotels. Ganz wichtig, waren nie so auf dem Radar diesbezüglich. Ja. Schwerpunktmäßig natürlich Büro, Wohnen und dann natürlich Logistik. Logistik ein bisschen taktisch erklärt, die letzten 3-4 Jahre aus dem Thema des Nachfrageüberhangs, wie es schon heißt, nach Logistikflächen oder des Angebotsdefizits. Klassischerweise eher unter dem Thema im Bürobereich sind natürlich die meisten Assets an der Management auch gepoolt, also mit anderen Worten investiert. Und da ist natürlich die große Frage, weil Logistik bzw. Büro hat man im Portfolio als Stabilitätsfaktor. Und dieser Stabilitätsfaktor ist natürlich in den letzten Jahren, schrägstrich spätestens seit der Pandemie, wird natürlich kritisch beäugt. Ja.
Also wir sprechen über Homeoffice im Speziellen.
Homeoffice sagen wir gerne und normalerweise bügele ich meine Studenten immer zusammen, wenn sie Homeoffice sagen, weil Homeoffice ist das britische Innenministerium, aber ernsthaft, also Remote Working meinen wir alle, sagen natürlich trotzdem Homeoffice. Und deswegen ernsthaft, also das heißt, dieses Oszillierende, kommen die jetzt alle zurück oder bald kommen sie wieder 5 Tage zurück oder keiner kommt mehr zurück, ja. Das oszilliert schon seit 2, 3 Jahren in der Landschaft bei uns. Und wir merken das langsam gar nicht mal so sehr taktisch, sondern dass Entscheidungen, die nach 5 oder 10 Jahren auslaufen, dort wird eher sich ein Bedenkzeitraum eingeräumt. Und das ist schon so ein erstes Signal, wo man merkt, Mensch, es kommen doch nicht mehr alle zurück. Aber selbst wenn alle zurückkommen, werden die Flächen, die nachgefragt werden, kleiner. Die werden wahrscheinlich effizienter und man sitzt im Turm höher und ein bisschen mehr ESG, alles richtig. Aber in der Summe ist, glaube ich, so dieses Zeitalter des endlosen Bürowachstums hat zumindest mal einen Zenit erreicht. Ich sage nicht, dass es einbricht, ich sage aber schon, dass die Nachfrage zwar da ist, aber die Voluminas braucht man in der Form nicht mehr pauschal formuliert. Man braucht die mehr in der Innenstadt als vielleicht draußen, das ist eher taktisch, aber da ruckelt es halt schon gewaltig. Aber keiner hat jetzt letztlich die Glaskugel, wo man sagen kann, und so muss es sein, Bayerle, -20%, bisschen mein Job. Es werden in manchen Standorten +50% sein und in manchen -80%. Und das ist genauso dieses Oszillierende, was ich meine. Klare Linie erkennbar, man kann es geografisch erklären, Innenstadt ja und Peripherie eher nein im Moment.
Wie halten Sie das denn selbst mit dem Remote Office?
Das ist quasi fast schon ein Home Run, weil wir haben jetzt unsere Büroflächen in München umgebaut im letzten halben Jahr und haben jetzt von 100 Arbeitsplätzen haben wir quasi noch 70. Klingt erstmal dramatisch, ist die gleiche Fläche geblieben, ehrlicherweise. Haben sehr stark investiert in das, was man Kommunikation nennt. Also die Kaffeeküche ist wahnsinnig luxuriös, wahnsinnig groß, wahnsinnig toll. Wie ich es privat halte, ich schaue, wenn ich es schaffe, montags mache ich meinen Homeoffice-Tag. Es ist so psychologisch für mich interessant, weil am Sonntagabend denke ich, geil, morgen muss nicht arbeiten, Achtung, in Anführungsstrichlein, so, der Pferdefuß bei der Geschichte, und das ist jetzt ernsthaft formuliert. Am Montag arbeite ich mehr denn je, ich sitze zu Hause und habe nur noch Calls, Stundentakt, Teams, Calls. Ich sehe es an meiner Schrittzahl, die ist über die Woche, ist die Schrittzahl auf dem Smartphone am Montag immer am geringsten, weil ich halt zu Hause bin. Und da kommen natürlich so Dinge wie, man ist dann gut organisiert, bin ich so ein Wesen, aber die Gummibärchen nehmen massiv zu an dem Montag, ja. Dienstag, Mittwoch, Donnerstag bin ich unterwegs und freitags, je nachdem, entweder bin ich dann reisen, klar, oder auch Vorlesungen. Also das heißt, hinten raus, freitags nutze ich dieses, freitags ist keiner mehr im Büro-Phänomen und mache eigentlich Dinge, wahrscheinlich hat man früher gesagt, die unter der Woche liegen geblieben sind. Also das heißt, klare Aussage, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag bin ich genau im Mainstream drin, was die meisten auch im Moment machen.
Okay, aber es ist ja, könnte ja auch ein gesellschaftliches Problem werden, wenn alle sehr viele Gummibärchen essen.
Ja gut, okay, das ist schön formuliert, aber es gibt ja noch ein Fitness-Abo hoffentlich. Ja? Also es gibt immer Plus und Minus, aber nee, ernsthaft. Das heißt, gesellschaftlich heißt es, Homeoffice in der Definition ist ja letztlich eine relativ illegale Geschichte, die da läuft. Denn nur 86% der Deutschen haben kein Arbeitszimmer. Das heißt, mal zu Hause einen Tag am Küchentisch oder im Kinderzimmer mal, wenn die in der Schule sind.
Oder auf dem Sofa. Ne?
Auf dem Sofa, ja klar, keine Frage. Alles nett und toll, wunderbar, ist aber illegal, wenn man es neutral sieht. So. Was das ganze Thema ein bisschen unterstützt, ist natürlich schon, dass die Mehrzahl schon ins Büro zurück möchte aufgrund der Infrastruktur. Die Frage ist aber, wann? Und deswegen kommt es ja zu kuriosen Geschichten. Deswegen freitags ist Deutschland quasi überall nur nicht im Büro. Montags gibt es noch eine Twitter-Funktion, aber Mittwoch, Donnerstags, Dienstag, Mittwoch, Donnerstags gibt es einen wahnsinnig hohen Traffic in der Aktion, Kommunikation, wie Sie es nennen wollen, ist hochspannend im Moment zu beobachten.
Jetzt mal zum anderen Thema. Sie lehren ja auch. Können Sie da ein bisschen was drüber erzählen?
Ja, jedes Semester rege ich mir über Studierenden auf. Ja,
also was lehren Sie denn?
Ja, also ich mache an der Hochschule Biberach, habe ich den Lehrstuhl für Immobilienresearch. Ist klassischer BWL, aber mit Schwerpunkt Bauimmobilien. Das ist ganz wichtig. Da haben wir im Masterstudiengang immer so 25, 30. Die machen 3 Semester Studiengang, Master Bau Immobilien. Und im Bachelor sind so zwischen 70 und 80, also sehr junge Menschen. Manche sogar unter 18, also G9 oder G8 lässt grüßen. Und das ist eigentlich eine sehr interessante Geschichte, weil man hat natürlich auch die Bodenhaftung mit einer Generation, die vielleicht zu Hause auch bei mir sitzt, ehrlicherweise noch, ja. Aber man merkt langsam, dass die Entscheidung, die man so mit Krawatte trifft, manchmal auf einem anderen Wissensniveau basieren, als die, die mal irgendwann das nutzen sollen. Und das ist hochspannend, von daher, ich will es nicht verklären, aber man merkt schon, dass viel große Impulse von dieser Generation kommen, die Hochschulen im Moment fluten, die anders sozialisiert worden sind, die sind Smartphone 100% affin, die gehen damit anders um und die fragen sich eben nicht mehr die Frage, die wir stellen, wie oft gehe ich ins Büro, sondern die ganz andere Fragen, lass mich doch arbeiten, wann und mit wem und wo ich will, das klappt doch. Das ist hochspannend zu beobachten, ja.
Ja, kann ich nur unterstreichen. Ich studiere ja auch und insofern macht das schon Spaß, mit den jungen Leuten irgendwie andere Perspektiven zu sehen. Ja. Okay, haben Sie irgendwie ein besonderes Projekt oder ein besonderes Anliegen, was Sie noch irgendwie vermitteln?
Wir haben schon ein paar Projekte, sonst wäre es ja schlimm. Wir haben natürlich eine große Geschichte in Düsseldorf am Hauptbahnhof Grand Central. Etwas, wo wir jetzt am 1. Dezember werden die sozialgebundenen Wohnungen bezogen. Also auf der Ebene machen wir was. Ansonsten haben wir schon ein paar Umwidmungen natürlich jetzt auch die letzten 2 Jahre gemacht. Ich will ja ganz offen sein, einiges nicht unbedingt rational entschieden worden, sondern durch die Pandemie gepusht. Ja. Ganz banal formuliert, wie ist es jetzt, wenn nicht mehr alle kommen oder wie sieht es aus dem Standort? Und da muss man natürlich schon manche Investitionen vorziehen. Und deswegen, das ist europaweit, machen wir relativ viel Logistikimmobilien. Am Moment 2 Projekte in Polen. Und Polen interessanterweise jetzt weniger wegen Polen, sondern weil es an der Grenze liegt zur Ukraine, wo sich im Moment Logistik stapelt. Also Sie merken schon, es ist schon eine sehr vielschichtige Geschichte. Die Nachfrage nach Logistik ist da, weil ja alle mit dem Smartphone shoppen, ja? Positiv formuliert. Aber die Frage ist, ist es strukturell, taktisch oder ist es wirklich langfristig zu verändern? Und deswegen, das Gleiche finden wir nicht in Großbritannien und in Niederlande, weil dort haben wir natürlich schon am Entwicklungsstadium bezogen auf dieses Online-Shopping-Anteil. Also man merkt schon, man kann es nicht immer pauschal sagen, man muss differenzieren, aber auf der anderen Seite ist ja genau das, was eine Immobilie ausmacht. Am Schluss entspringt der Wert letztlich aus dem lokalen Umfeld. Und der ist in Polen, / Osteuropa, im Moment attraktiver für Logistik, pauschal formuliert, als vielleicht in Holland, obwohl da die breite Masse ist oder in der Rheinschiene bei uns. Ja. Das muss ich immer wieder betonen. Und deswegen ist, glaube ich, wichtig, so eine Messe nochmal mitzunehmen und so ein Gespür zu bekommen und vor allem auch so eine Selbstbestätigung. Machen wir eigentlich das, was im Moment im Markt ist, oder sind wir völlig exotisch oder sind wir manchmal sogar antizyklisch?
Also ich hab eine tolle Grafik gesehen bei Ihnen auf der Webseite. Und zwar die europaweise Baugenehmigung, wie das zurückgeht. Und das ist ganz interessant, finde ich, irgendwie, dass in Spanien oder in Portugal ist es sogar positiv. Und in den großen Industrienationen ist es sehr, sehr rückläufig, oder im Norden besonders. Ne?
Die Infografik ist jetzt gerade ein paar Tage alt und hatte ehrlicherweise eine enorme Downloadzahl, obwohl es ja eigentlich nur 15 Zahlen sind mit einem Minus davor und eins oder zwei im Plus. Ja. Nee, man muss es auf den Punkt bringen. Das heißt, das, was wir so erleben in Deutschland, ist ja nicht ein deutsches Phänomen, dass die Wohnungsgenehmigungszahlen zurückgehen, einmal aufgrund der Zinsentwicklung. Aber natürlich auch taktisch vor dem Hintergrund, wer investiert noch in Wohnimmobilien, wenn das Bauen so teuer geworden ist. Ja, so. Und das Bauen so teuer ist ja nicht nur ein Phänomen der Pandemie und des Kriegs in der Ukraine. War vorher schon aufgrund der ESG-Anforderungen beispielsweise. Ja. So, warum ist Portugal und Spanien positiv? Die haben eine andere Eigentumsquote als der Rest Europas. Also gibt es große Unterschiede sicherlich, aber die Portugiesen führen leicht mit 2 Prozentpunkten sind es, glaube ich. Und die Spanier sind so knapp darunter, aber das erklärt sich aus der Historie auch. Das heißt, man kann es auch nicht politisch mit den Lägern, ob das links oder rechts ist, völlig egal, oder Sozialismus und was weiß ich, sondern schlicht und einfach, die kommen aus einer anderen Gemengelage. Und das ist nochmal wichtig. So, das war nett. Negativ formuliert, wir sehen durch so eine simple Grafik, was auf uns zukommt. Und das ist ja genau das Thema, das wird die nächsten 3-4 Quartale kein Millimeter besser, sondern schlechter. Ökonomisch betrachtet fantastisch für uns, weil die Mieten steigen. Negativ betrachtet sozialpolitisch, weil die Mieten steigen. Und das ist halt immer die zwei Seiten einer Medaille. Das heißt, aus Investorengesichtspunkt macht Bauen wahrscheinlich schon Sinn im Moment, weil einfach die Nachfrage unfassbar ist. Und ich sage es mal bewusst nicht bezahlbar, was immer das auch ist, sondern im Umkehrschluss muss man die Frage stellen, wer kann das noch sich leisten und ist vielleicht taktisch formuliert, das verdichtete Wohnbau in Innenstadtstrukturen die Zukunft. Natürlich nicht zu den Preisen. Und da mache ich mir es als Ökonom einfach, hau ein Preisschild dran, Beile, dann schauen wir mal, wer kommt. Und es werden mehr denn je kommen, mit der Faust in der Tasche, wie ich immer sage, ja. Also um die Nachfrage müssen wir uns keine Sorgen machen, sondern eher, was passiert dann mittel- bis langfristig mit so einer sozialen Verwerfung? Negativ oder positiv, wir bauen halt immer noch den Porsche, obwohl die Welt den Golf eher will oder Dacia Duster oder irgendwas, ja. Das heißt, es sind viele Ansatzpunkte und Stellschrauben, wo man sagen kann, ja, das ist eine Bashing-Politik, das kann jeder, aber natürlich müssen die langsam sich mal ein bisschen bewusst machen, was ist eigentlich sozialpolitisch heißt. Ich komme immer mit dem Thema, das geht nicht um Wärmepumpe, ja und nein, sondern natürlich muss man es bezahlen können, sondern was heißt das jetzt wirklich? Eine maximale Spreizung und eine Segmentierung des Marktes. Und das ist, glaube ich, ein Phänomen, da würde ich mir schon wünschen, dass da in Berlin und Brüssel manchmal langsam ein paar aufwachen. Denn so weitergehen kann es ja
nicht. Was heißt das konkret? Also was wäre der Tipp an die Politik? Was könnten die machen, um... Ne, es geht ja jetzt nicht wirklich um die... Also sie wirken sehr positiv irgendwie wirtschaftlich gesehen in Bezug auf ihr Unternehmen oder was dann auch weiterhin gebaut wird, aber was sozialpolitisch tatsächlich gemacht werden sollte, um dem Wohnungsnot irgendwie entgegenzutreten.
Also der Klassiker ist zunächst mal, wenn Sie einen Ökonomen fragen, man muss massiv runter mit den Baukosten. Und das heißt dann im Endeffekt über Standards diskutieren. Wie gesagt, mein Satz, wir bauen immer den Porsche, das ist ja nicht falsch, ja. Aber irgendwie, wenn die breite Masse halt den Porsche zwar möchte, aber nicht bezahlen kann, dann soll ich mal ein anderes Automobil oder was weiß ich nehmen im Prinzip, ja. Also, das heißt, Entrümpelung des Baugesetzbuches gibt es zwar schon, aber reicht noch lange nicht. Zweite Geschichte, ich bin kein Freund von Subventionen. Ha, da werden schon ein paar zucken, weil das ist ja die letzten 3-4 Wochen passiert durch ZIA und durch die Bundesregierung natürlich angefeuert. Das ist ganz nett, aber das löst das Problem kurzfristig auch nicht. Dritter Punkt wäre Wettbewerb der Kommunen und Bauland. Ganz banal, junge Familie wohnt in der Innenstadt. Wenn er rauskommt, zahlt er 10 Jahre kein XXY%. So. Vierter Punkt, da wird der Staat wird es immer von sich weisen, obwohl die Nebenkosten halt extrem hoch sind. Das heißt, wenn Sie ein Haus kaufen oder eine Wohnung, 15%. Deswegen verkauft er keiner nach 5 Jahren. Einmal war das formal nicht. Er kann es zwar machen, aber da kommt ein Sondertext drauf. Sondern eher unter dem Thema, wir müssen das ganze Ding wirklich in eine Situation bringen, wo Wohnraum bezahlbar sein muss. Aber nochmal, nicht jetzt unter dem Thema, alle zahlen das Gleiche, sondern die, die mehr können, die sollen es zahlen. Und ausgewogener. Nochmal, Porsche versus Golf versus Dacia Duster, jetzt mal ganz theatralisch formuliert. Ja. Und da wird der Markt ganz schnell seine Richtung finden. Selbstkritischer Branche, letzter Satz. Die letzten Jahre waren wir natürlich verwöhnt, weil natürlich der Porsche wurde gebaut und es wurden quasi 2 Porsche bezahlt. Und da muss die Branche, das hat sie schon gelernt, offen gesprochen, aber da ruckelt man schon noch. Oh, deswegen sind auch einige Projektentwickler in die Insolvenz geraten, weil natürlich die Preiserwartungen trotz nachfragender Nachfragemacht am Ende des Tages eben sich verändert hat. Und deswegen ist alles nicht so schön, wie es klingt, rational, sondern da bleibt schon viel Blut im Moment auf der Straße. Für die, die anders kalkuliert haben. Und vor allem die, die kaufen wollten und immer noch möchten. Ja.
Sehr gut. Also vielen Dank. Das wird weitergegeben an die Regierung und dann gucken wir mal, was dabei rauskommt.
Schönen Grüß an die gewählten Bundestagsabgeordneten. Ja.
Vielen Dank und noch eine schöne Expo wünsche ich und ja, bis demnächst.
Bitteschön.
Wir begrüßen Thomas Aigner von Aigner Immobilien, einer der wichtigsten Makler aus München.
So, hallo, ich bin hier auf der Expo und habe hier einen ganz besonderen Gast, den Thomas Aigner. In München sehr bekannt, sowohl beim Neubauvertrieb als auch im Bestandsvertrieb. Und ja, erstmal hallo, Herr Aigner.
Ja, hallo, herzlich willkommen auf der Expo Real.
Genau, ich möchte Ihnen gerne ein paar Fragen stellen zu der jetzigen Situation. Wie ist der Markt in München etc.? Sie sind einer von wenigen, die auf Ihrer Webseite nach Mitarbeiter suchen. Anscheinend ist die Krisenstimmung bei Ihnen noch nicht angekommen.
Gut, wir suchen immer qualifizierte Mitarbeiter. Das haben wir auch schon die letzten Jahre immer getan, weil wir expandieren. Wir expandieren auch weiterhin. Bei uns läuft das Geschäft soweit weiter, natürlich mit Abstrichen, das muss man ganz klar sagen, dass wir rückläufige Transaktionszahlen haben, den können wir uns auch nicht ganz entziehen, aber grundsätzlich tun wir unsere Tätigkeit, das heißt also, wir machen den Markt, wir machen Preise und das ist die ureigenste Aufgabe des Maklers, Preise zu machen und der kommen wir nach. Es gilt halt jetzt auch nicht nur einfach anzubieten, sondern auch wirklich zwischen Verkäufer und Käufer zu verhandeln.
Genau, also jetzt zeigt sich ja natürlich der Markt, gerade bei den Maklern, wer kann was. Ne? Also jetzt wird sich so ein bisschen aussortieren und die Immobilien können nicht einfach nur noch verteilt werden. Haben Sie denn einen Richtwert, wie das vom Bestand im Verhältnis zu den Neubauimmobilien steht? Wie sieht der Verkauf oder die Vermietung im Zweifel auch aus?
Gut, also aktuell ist es sicherlich so, dass der Neubau ja eigentlich einen kompletten Stillstand hat. Also es werden natürlich noch Neubauimmobilien verkauft, aber nur noch vereinzelt. Das trügt auch ein bisschen das Bild im Endeffekt, dass man sagt, okay, Neubauimmobilien im Exklusivbereich halten die Preise. Klar, es gibt natürlich immer noch Interessenten, die bereit sind, wenn die Idealimmobilie auf dem Markt ist, auch, aber da muss alles stimmen, da muss alles passen. Also im Großen und Ganzen, die Durchschnittsimmobilien sind momentan sehr schwer verkäuflich, weil wir uns da auf dem Marktpreisniveau befinden, das einfach bei dem jetzigen Zinsniveau nicht mehr finanzierbar ist für den Durchschnittskäufer. Ja, wir werden sehen, wo das letztendlich hinführt. Wir brauchen da Preiskorrekturen. Ist natürlich sehr schwer, weil die Grundstücke auch zu einem hohen Preis gekauft worden sind. Sie sind auch finanziert worden jetzt, die Projekte, mit hohen Refinanzierungskosten. Die Baukosten sind auch entsprechend hoch. Also das ist natürlich jetzt, eine Neubauimmobilie kann so schnell mit dem Preis auch nicht reagieren wie eine Bestandsimmobilie. Wenn heute jemand eine Bestandsimmobilie verkauft, dann okay, dann sagt er, hat er die gehalten über einen Zeitraum von 10 Jahren plus X. Ja. Und wenn er die verkauft, dann hat er immer, egal jetzt, ob er jetzt auf dem Preisniveau von vor 3 Jahren verkauft oder auf dem Preisniveau vor 4 Jahren, wenn man mal sagt, okay, das ist jetzt ungefähr das Preisniveau, was realistisch jetzt aktuell da ist, dann hat er immer noch einen enormen Gewinn gemacht. Klar, wenn er natürlich die Immobilie vor 1-2 Jahren gekauft hat und jetzt verkaufen möchte wieder, dann wird es schwierig. Also dieses der Handel mit Immobilien, also dieses Durchhandeln, das ist sicherlich jetzt absolut nicht mehr möglich bei dem Zinsniveau und auch bei dem Marktniveau, was wir haben.
Und ist das noch gesund? Also ich habe in Ihrem, Sie erstellen ja immer diesen Marktbericht für München und Starnberg. Ich habe gelesen, irgendwie sind 33% jetzt in diesem Jahr, ja, bitte korrigieren Sie mich, falls ich es falsch gelesen habe, ich sehe es an Ihrem Gesicht, 33% der Markt runtergegangen ist. Ist das noch gesund und was könnte man ändern als kleinen Wink an die Politik, um da wieder mehr Dynamik reinzukriegen?
Ja, also vorsichtig mit Prozentzahlen, das ist immer ein bisschen schwierig. Also das mit den 33%, das klingt jetzt so, als wäre der Markt um 33% eingebrochen. Das ist ja nicht der Fall, sondern die Transaktionszahlen. Also das heißt, es wurde einfach weniger verkauft. Das heißt aber nicht, dass die Immobilien, die verkauft worden sind, jetzt alle durchweg um 30% günstiger verkauft worden sind. Und dann ist immer die Frage, 30% zu was? Zum Vorjahr, Ja, also das ist zum Einkaufspreis, der sehr individuell ist. Also im Endeffekt, wenn wir sehen, dass wir zweistellige Preissteigerungsraten jetzt über die ganzen Jahre hatten, dann ist ein Rückgang eines Preisniveaus im, sag ich mal, zweistelligen Bereich jetzt mal auch nicht unbedingt dramatisch, weil wir sind immer noch auf einem Preisniveau von 2020, 2021, wo der Markt da schon über 10 Jahre sich stetig nach oben bewegt hat. Also das ist, muss man ja auch sehen. Und es wird jetzt wieder mehr differenziert. Und das ist das eigentlich das Wesentliche. Das ist die wesentliche Aussage. Es wird mehr differenziert jetzt wieder, sowohl hinsichtlich der Lage als auch der Objektqualität. Es ist nicht mehr so, dass alles im Preis steigt und dass alles zu jedem Preis verkauft werden kann.
Also eigentlich gesund?
Eigentlich gesund. Die Entwicklung der letzten 15 Jahre mit diesen exorbitanten Preissteigerungen, jedes Jahr zweistellige Prozentwerte, konnte nicht gesund sein. War natürlich auch geschuldet irgendwo dem Thema Zinsen, auch dem Thema, was ja auch immer noch latent ist, das Thema Euro-Angst, das darf man auch nicht vergessen. Im Endeffekt gibt es viele Menschen, die der Währung nicht trauen, insbesondere jetzt auch bei der laufenden Inflation, die wir haben. Und das Zinsniveau hat jetzt natürlich dem sehr schnell ein Ende gesetzt, dieser Entwicklung. Und jetzt muss man halt sehen, wie es jetzt wieder gesund läuft im Endeffekt. Ja.
Also im Prinzip sagen Sie, man müsste jetzt gar nicht der Politik irgendwie einen Vorwurf machen oder einen Tipp geben, wie man es ändern sollte, sondern der Markt an sich klärt das oder regelt das selbst.
Ja, das glaube ich jetzt nicht, weil aber man kann jetzt der Politik nicht alle Schuld in die Schuhe schieben. Die Politik hat ziemlich viel falsch gemacht. Wir haben eine Eigentumsquote im Verhältnis zu anderen europäischen Ländern, die ist miserabel. Also wir sind das Schlusslicht in ganz Europa mit der Eigentumsquote. Das liegt auch einer verfehlten Politik. Das Eigentum wurde nicht gefördert. Mieter wurden überbeschützt, aber das Eigentum wurde nicht gefördert. Es wurde auch in den Ballungsräumen nicht genug entwickelt an Grundstücken. Also ich spreche jetzt gar nicht von der Stadt München alleine, sondern auch von den umliegenden, also der Metropolregionentwicklung. Das ist aber ein Problem des kommunalen Planungsrechts, dass letztendlich jede Kommune so ihr eigenes Süppchen kocht und damit letztendlich eine wirkliche Entwicklung der Metropolregionen auch nicht möglich ist.
Aber das wär ein Tipp an die Politik, dass man sagt, irgendwie versucht es zu zentralisieren oder zu beschleunigen?
Das ist richtig, aber da sind natürlich sehr viele Bürgerinteressen, die dem widersprechen. Weil klar, der Bürger, egal ob er jetzt Mieter oder Eigentümer ist, der irgendwo wohnt, möchte natürlich, dass das alles so bleibt, wie es ist. Und ist natürlich nicht interessiert daran, dass das sich verändert. Das ist natürliche menschliche Reaktion und gegen die will die Politik auch nichts tun, weil das würde Wählerstimmen kosten. Man merkt es ja auch, letztlich auch die jetzige Politik, jetzt haben wir Landtagswahlen in Bayern, der Mieter ist jetzt das neue Wahlpotenzial, dem wird alles versprochen. Da heißt es ja, billige Wohnungen für Mieter. Ist die Frage, ist denn jeder angewiesen auf eine billige Wohnung oder kann sich jemand auch eine teure Wohnung leisten und muss ich den genauso schützen wie denjenigen, der wirklich angewiesen ist darauf? Ja, also das ist meines Erachtens auch ein bisschen zu kurz gesprungen und zu viel Pauschalaussage, insbesondere im Wahlkampf. Aber gut, das ist halt klar, wenn ich heute Politiker bin und sage, ich brauche eine möglichst große Zielgruppe, die ich bedienen will, dann sind die Mieter natürlich eine ideale Zielgruppe. Ja?
Ja, das Interessante ist ja natürlich, also die auf die Sozialwohnungen nicht angewiesen sind, also die drüber liegen oder weit drüber liegen, die sind natürlich auch nicht auf die Unterstützung angewiesen, aber die zwischen den Sozialempfängern und den guten Mieten und so weiter, die sind natürlich, ja, die finden nicht wirklich irgendwie eine Immobilie.
Das ist ja das Dramatische im Endeffekt, dass wir die Mittelschicht vergessen, aber in vielerlei Hinsicht in der Gesellschaft in Deutschland ist es ja die Mittelschicht, die eigentlich der Leidtragende ist. Wenn ich dann, sage ich mal, mit entweder bin ich in der Oberschicht, wo man diese Themen vielleicht nicht so belasten, Miete, oder ich bin, sage ich mal, im sozialen Bereich, dann habe ich dann vielleicht meine wenn ich es geschickt gemacht habe, habe ich eine günstige Wohnung und der eine Förderung gekriegt oder genug Kinder, um letztendlich genug Dringlichkeit zu haben. Aber die Mittelschicht, die letztendlich unsere Gesellschaft natürlich eigentlich auch trägt, die bleibt da auf der Strecke leider. Ja. Das ist halt, die Schere wird immer größer und die dazwischen liegende Mittelschicht, die wird auch vergessen.
Okay, das nehmen wir auch mal als kleinen Tipp an die Politik. Jetzt habe ich meine letzte Frage. Was ist denn Ihre Aussicht? Wann dreht sich der Markt wieder oder wann passiert was in Zukunft? Können Sie mal aus der Glaskugel berichten?
Ja, die Glaskugel wäre schön, wenn ich hätte, aber letztlich müssen wir davon ausgehen, dass Immobilien immer langfristige Zyklen haben. Und dementsprechend, wer jetzt behauptet, wir sind jetzt gerade am Tiefpunkt und es wird jetzt wieder nach oben gehen nächstes Jahr oder die Zinsen werden wieder zurückgehen und die Immobilienpreise werden wieder steigen. Also was ganz klar ist momentan, dass die Mieten steigen, weil natürlich der Mangel an Wohnraum schon erkennbar ist. Es wird jetzt momentan nichts mehr gebaut. Es wird letztlich in den Ballungsräumen steigen die Mieten. Und aber die Preisentwicklung, denke ich, wird jetzt erstmal eine Seitwärtsbewegung mit sich bringen über die nächsten Jahre. Werden da wahrscheinlich nicht so große Sprünge. Es wird immer wieder natürlich Lagen geben und Objekte geben, die sehr, sehr gute Preise bringen, wo man auch vielleicht wieder Preissteigerungen nachweisen kann in bestimmten Gebieten, in bestimmten Objekten. Aber es wird wieder mehr differenziert werden. Also es ist nicht so, dass zum Beispiel in München alle Immobilien im Preis zweistelligen Prozentbereich steigen. Das wird es jetzt in den nächsten, sage ich mal, 5 bis 10 Jahren wahrscheinlich nicht mehr geben. Diese Entwicklung, die wir in den letzten 10 Jahren gesehen haben, die ist vorbei. Und jetzt wird der Markt wieder differenzierter. Jetzt muss man genau hinschauen. Objektqualität, Lagequalität. Und dann wird es wieder Objekte geben, die im Preis steigen. Und es wird welche geben, die fallen.
Also eigentlich für München oder für die Leute, die in München gerne eine Immobilie kaufen würden und ein bisschen Geld auf der Seite haben, eine ganz gute Zeit.
Ja, ist relativ. Also wir haben natürlich, dürfen nicht vergessen, natürlich, dass die Zinsen doch hoch sind.
Ja, wenn man nicht finanzieren muss.
Wenn man nicht finanzieren muss, aber es gibt doch viele, die finanzieren müssen. Bei den Eigennutzern auf jeden Fall. Und das ist eigentlich schade, dass man für diese Klientel, die gerne kaufen wollen würde, kein Angebot hat. Ja, diese Leute drängen jetzt in den Mietmarkt und letztendlich sorgen dafür, dass die Mieten so extrem steigen, wie sie jetzt die letzten Jahre gestiegen sind. Ja, also das ist schade, weil das ist, da hat man was versäumt. Man hätte im Umland sicherlich mehr Möglichkeiten schaffen können. Die Stadt München ist begrenzt vom Stadtgebiet. Also in der Stadt München werden wir das Wohnungsproblem nicht lösen, sondern man muss in die Metropolregion gehen. Man muss einfach das Umland entwickeln. Ja.
Oder in die Höhe bauen.
Ja, Höhe bauen kostet viel Geld und ist um Wohnraum zu schaffen, nicht das beste Praxisbeispiel. Das wird zwar immer herangezogen, wir bauen Hochhäuser und dann haben wir das Problem erledigt, aber das ist, glaube ich, nicht die Lösung.
Okay, ich bedanke mich für das Gespräch, wünsche noch schönen paar Expo-Tage und ja, vielen Dank und bis bald.
Dankeschön.
Das war Make It Real, dein Immobilienpodcast. Eine Produktion von Brand Bandits. Redaktion Denise Kelm. Sprecher Yannick Reutershahn. Tontechnik und Schnitt Chris Wachsmuth.